Alright, dann würde ich sagen, steigen wir ein, ne? Jetzt habe ich den Anfang verkackt. In die aktuelle Folge, wollte ich sagen. Jetzt komme ich mit wöchentlich um die Ecke, sind wir ja auch nicht mehr. Okay, nochmal von vorne. okay. Ja, da sind wir wieder. Ich kann es heute nicht. Ich bin so aufgeregt wegen gestern, keine Ahnung.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 63 HRC, der Messermacher-Podcast. Diesmal mit Tim von Tim Sprachnachrichten, Quebo von Daniel von Quebo Carries und euren Altbekannten Tim und Ben.
Gut, gute Sache. Ja? Wollte ich dich vorhin schon fragen, ob du das machst. Das war jetzt spontan sehr gut, sehr gut. Ja, super, Tim.
Ja, schön, dass wir hier als Gäste dabei sein dürfen heute. Ja.
Ey, seit gestern.
Freut uns auch. Meine
Podcast. Podcast-Übernahme.
Ja. Die UNO-Reverse-Karte gezogen heute. Folge 228, wenn ich richtig lesen kann. Nein. 228, genau.
Boah, weißt du noch, welche Folge das war, als ich das letzte Mal hier war, Ben?
Folgennummer? Muss ich kurz...
Da waren wir ja noch im 100er-Bereich, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja.
Da muss ich 140 kurz, oder so?
Muss ich kurz das schlaue Instagram fragen.
Das ist auf jeden Fall schon Weichen her.
Ja, pass mal auf. Das hieß nämlich Podcast unter sich. Die Folge, das habe ich nämlich, haben wir noch geredet am Samstagabend bei mir. Ja. Auf der Terrasse. Aber das war die Nummer. Die Nummer. Scheiße. Junge, was wir für Folgentitel hatten. Das ist ja ein halbes Grinch-Fest hier. Das ist ja.
Ist doch geil. So muss das.
Das war.
Jetzt kommt's alle raus.
Hier, 177.
177, okay, krass.
Ja, genau. Also schon.
Um eine Folge, die 50 verpasst. Ja?
Hm. Ja. Hey, ich würde sagen, dann nehmen wir nächstes Mal auf, ne?
Nein, also Jungs. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ja,
schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Wir hatten ja am Wochenende einen Kurs zusammen. Und da haben wir ja so im Vorgespräch gesagt, dass ihr dann vielleicht bei uns im Podcast reinschaut, um ein bisschen über die Eindrücke zu reden, wenn die noch frisch sind. Bringt natürlich jetzt nichts, wenn man, oder bringt weniger, wenn man es jetzt irgendwie 2 Wochen später macht oder so. Aber ihr hattet ja Zeit. Und jetzt hockt man hier, jeder vor seinem Mikro. Leider ist Teamspeak ohne Video, aber das kriegt man, glaube ich, auch hin. Ich glaube, deine Podcast-Software ist immer mit Video auch, gell?
Ja, ich kann auch mit Video aufnehmen und auch nicht aufnehmen.
Okay.
Also, dass man nur die Audiospur aufnimmt, aber man die Kamera halt quasi an ist. Ne?
Ja. Das geht, ja. Ich glaube, den ersten Videopodcast oder generell hatten wir, glaube ich, mit der Maximal, im Maxis Messer-Podcast. Da,
stimmt, ja.
Weiß nicht, ob das auch Riverside war oder ein anderes.
Ja, Maxi benutzt auch Riverside.
Gell?
Ja.
Auch Riverside.
Ja. Oh, das wurde mir letztens noch eingespielt, irgendwie von vor 3 Jahren, als du bei Maxi im Podcast warst, Tim.
Ach, stimmt, das ist auch schon so lange her, ja.
Oh.
Da sahst du doch ein bisschen anders aus.
Ja.
Ja. Ja, 3 Jahre ist auch eine lange Zeit, ne? Was da alles vorgefallen ist in den Jahren, was Messermachen und so angeht und was die EDC-Community angeht, ist schon auch crazy.
Boah. Ja. Allein schon im Rahmen der Möglichkeiten, ne? Das ist bekloppt.
Jo, definitiv.
Die Schere zwischen Preis und Qualität wird halt immer enger, ne? Irgendwie, so in meinem Gefühl, meiner Wahrnehmung. Du musst halt mittlerweile gar nicht mehr so viel Geld auf den Tisch legen, um ein gutes Taschenmesser zu bekommen. Ich kann jetzt natürlich nicht für euch sprechen, ihr seid ja eher so im Küchenmesserbereich unterwegs, da ist ja so eure Affinität und eure Wohlfühlzone.
Zumindest ich, ja. Ben ist da ja auch mittlerweile rübergeschwappt zu euch.
Ja, tatsächlich. Aber wie du sagst, es ist schon crazy, zum Beispiel der kleine Slipjoint-Folder, wo mir Daniel gezeigt hat, am Samstag.
Das Trestle, das Kaiser Trestle.
Ja, guck mal, wie viel kostet es? Unter 100 Euro.
In der Standardversion unter 100.
Und mit der Damastklinge?
119, glaube ich.
Es ist halt nichts. Wenn du jetzt hier, ja,
Ja, 119 mit Damastklinge und Mkuruti-Inlay.
Kannst du halt als normaler... Sag das doch mal schnell hintereinander.
Nein, das ist Zugbrecher, das lasse ich.
Das kannst du halt nicht vergleichen mit einem oder halt mit einem Messer von dem Messer machen. Ne? Und da ist schon auch krass, was du heutzutage Damast kriegst für einen Preispunkt und ist ja ne qualitativer Damast, denke ich mal. Ich denke mal nicht, dass die den irgendwo, weiß ich nicht, wo die den einkaufen, aber das wird auch nicht Pakistan sein, aber sicher bin ich da auch nicht. Aber
wie war das mit dem, was du hattest doch eine Story erzählt, Ben, mit dem Ätzen.
Ja, wenn dir immer gefragt wirst auf so Handwerkermärkten, ob das geätzte Damast ist oder echter und dann überlegst genau, du erstmal so, hä? Das ist doch das, aber geätzt. Was meint ihr?
Klassiker.
Ja, Klassiker. Ja, aber dass es halt auch die Leute schon irgendwie wissen oder dass die das Wissen haben, dass das auch geätzt sein kann, wundert einen dann auch immer, ne?
Ja, das stimmt. Das ist ja nicht unbedingt vorausgesetzt, ne?
Nee, auf keinen Fall. Ja. Das ist klar. Aber das ist schon crazy, wo gerade die Reise so hingeht. Also, das ist ja fast schon immer so wie damals oder wie wenn sich die Dönerläden duelliert haben, ne? Wer hat jetzt den billigsten Döner? So kommt es mir manchmal vor. Dann bringt er das neue Modell raus, dann wieder ein bisschen billiger und das ist halt schon verrückt. Und die Qualität ist jetzt auch nicht dementsprechend geringer. Natürlich gibt es immer noch Abstriche oder ja, Abstriche zu teureren Sachen, aber da muss man sich weniger verstecken als früher, glaube ich.
Merkt ihr das denn, also ihr beiden, für euch auch irgendwie, dass die Stahlqualität zunimmt oder dass bestimmte Stähle im Preis nach unten gehen, dass die besser verfügbar sind und so? Oder kriegt ihr das so gar nicht mit an eurem Ende?
Also die Qualität, würde ich sagen, die ist schon seit längerem gut. Also gut, man hat jetzt natürlich jetzt in den letzten Jahren die Entwicklung gehabt durch diesen Apex Ultra beispielsweise, der neu auf den Markt kam, aber ich glaube, davor waren die Standardstelle auch schon sehr gut. Aber billiger ist auf gar keinen Fall geworden.
Also Tendenz eher steigend vom Preis oder einfach gleich bleiben. Okay.
Ja, krass, okay. Nein. Also die Einkaufspreise sind schon also verdoppelt, verdreifacht, wenn man es vergleicht mit vor 5 Jahren zum Beispiel.
Oh, was?
Oh, krass. Aha. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh.
Ich hätte echt gedacht, die Tendenz geht in die andere Richtung, muss ich gestehen.
Nee. Also es ist sehr viel teurer geworden. Und man muss auch sagen, Thema Verfügbarkeit, auch nicht so leicht immer, wie man denkt. Es gibt zwar extrem viele Shops mittlerweile, die halt auch Speziallegierungen und so haben. Aber das Problem ist, dass viele Stahlwerke, für die lohnt sich das gar nicht, so eine Legierung zu machen. Und dann macht es so gefühlt ein Stahlwerk einmal im Jahr und dann müssen sich alle drum kloppen um die eine Charge und wenn es halt weg ist, ist halt weg. Und es gibt tatsächlich, habe ich schon von ein oder anderen Seite gehört, dass es als Händler sehr, sehr schwierig wird, an manche Stelle überhaupt noch zu kommen.
Ach krass.
Ja, also wobei, doch jemand selber schmieden.
Ja gut, du brauchst ja irgendwie so Ausgangsmaterial. Ja, gießen müsstest dann.
Alles meine, dass die Verfügbarkeit von den CPM-Stellen runtergeht, ist ja auch irgendwie klar, ne? Weil Crucible hat ja, ich glaube, dieses Jahr oder irgendwann letztes Jahr schon die Tore geschlossen. Ne? Mhm, ja. Haben wir den Schlüssel umgedreht. Und,
aber die wurden doch übernommen, oder nicht?
Nee, die Markenrechte, die Stahlrechte und so wurden übernommen von einer Firma, glaube ich, in Frankreich, wenn ich mich nicht ganz vertue. Irgendwie, also das ehemals amerikanische Produkt ist nun auch ein europäisches Produkt, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett vertue.
Also tatsächlich ist es auch so, dass zum Beispiel, wenn man jetzt auf Deutschland guckt, Böhler, wobei, warte mal, jetzt hätte ich vielleicht fast was falsch gesagt, bin mir nicht mal 100% sicher, ob Böhler deutsch ist, aber Böhler zum Beispiel ist jetzt auch einer so der großen Hersteller, würde ich sagen, die halt einfach sagen, manche Legierungen lohnen sich nicht mehr und die werden halt einfach nicht mehr gegossen, weil das ist natürlich für die ist es ja also nicht ansatzweise interessant, was unser Markt hier abnimmt, ne, an Mengen. Da also alles unter einer Tonne ist ja für die Ausschuss sozusagen. Ja. Und gerade bei Küchenmessern arbeitet man halt schon, glaube ich, eher mit Legierungen, die jetzt die Industrie für Küchenmesser nicht verwendet. Deswegen, da ist es natürlich, bei den Industriestellen sieht es ja ganz anders aus. Da ist natürlich heile Welt, sage ich mal, was das angeht. Jetzt würde ich eher mal so einschätzen zumindest.
Nur kurzer Einwurf, wer da ein bisschen nähere Infos haben will, der kann sich gerne unsere Folge angucken mit Thomas Hangler. Die müsste irgendwo schon weiter vorne sein. Weil
Tobias meinst du?
Tobias, wieso komme ich auf Thomas? Thomas?
Ja, Tobias.
Keine Ahnung. Ja, mein Hirn. Genau, der kann sich die mal anhören. Die ist sehr interessant, wie es zu dem Apex Ultra kam und wie das dann abläuft in so einer Foundry, wie das dann, was es da für Mengen geht und so. Und das ist sehr krass, ne? Wenn man da einfach einen Stadionauftrag gibt, mehr oder weniger. Und dann.
Die haben da auch jedes Mal wieder ihre Probleme. Letztens kam auch eine neue Mail mit Verzögerungen.
Ja.
Weil das Stahlwerk sagt, können sie jetzt doch nicht machen.
Das ist verrückt einfach. Was? Da ist so viel hinten dran, ne? Und dann die ganze Logistik und so, ne? Und wie das Stahlwerk den Stahl ausspuckt und wie das dann weitergeht und so, das ist schon crazy.
Vor allem der Apex Ultra ist doch bei euch auch so ein Dauerbrenner, oder? Also ich weiß von unseren Gesprächen, Ben, dass der Stahl, zum Beispiel als wir über das Coffin Nail oder auch über das Toe Pincher oder so gesprochen haben, war das so ein Name, der immer mal wieder aufgeploppt ist.
Ja, es ist auf jeden Fall, es ist nicht ein einfacher Stahl zu verarbeiten und so, aber er kam halt auch vor ein paar Jahren und ich finde ihn auch super, was die Stärke in Küchenmessern und den EDCs angeht. Aber das, da ist schon immer, also ich habe jetzt keinen, also ich persönlich habe jetzt, benutze ja auch nicht viel Apex, aber ich habe jetzt da nicht so wirklich was mitgekriegt, dass man immer nicht erhältlich war, gut zwischen zwei Chargen vielleicht mal, aber jetzt momentan bin ich auch gerade nicht so wirklich informiert, aber ich denke schon, dass es den gibt. Es ist halt auch mal die Sache, weißt
du? In bestimmten Maßen gibt es.
Genau, in bestimmten Maßen, wollte ich sagen. Es gibt immer bestimmte Abmaße, die wo ja ich dann benutze, weil so ein 5 mm dicker Stahl oder 20 mm dick bringt mir ja nichts, weil ich schmiede jetzt eigentlich ja nicht und deswegen brauche ich da ein bisschen weniger. Am Anfang gab es den, glaube ich, bloß in 5 mm Dicke. Mhm. Das war dann schon ein bisschen blöd Stock-Removal. Ne? Da kannst du halt irgendwie nicht wirklich mitarbeiten, aber jetzt seit auch ein paar Jahren gibt es in 2,6, glaube ich, Millimeter.
Oh, das ist gut.
Und da muss halt dann auch erstmal so weit kommen, ne, dass es dann so produziert wird. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel nach ABL gucke, wenn ich ABL brauche, dann muss ich halt nach in den Abmessungen, muss ich in Italien bestellen.
Oh, krass.
Oder halt, wenn ich dann Meter will oder so. Klar, nordisches Handwerk oder so gibt es natürlich auch, aber das sind dann manchmal Abmaße, die kann ich halt nicht brauchen oder die reichen mir nicht. Und dann bestelle ich halt in Italien bei Rockblade oder so zum Beispiel, da ist auch dann auch günstiger.
Rockblade!
Selbst mit Versand und da musst du halt mal gucken, wer was hat, ne? Als Stock-Removal-Typ ist es natürlich ein bisschen, wenn man da seine Vorzüge hat, ein bisschen schwieriger da. Auch zum Beispiel der O1, den bestelle ich im Großhandel, der kommt dann immer an so eine Holzlatte hingebeppt mit Klebeband. Das ist immer ganz witzig, wie die den verschicken teilweise. Und dann entweder noch verpackt oder direkt so. Und dann kannst du natürlich auch da bestellen, aber da zahlst du halt auch immense Verpackungs- und Versandgebühren. Also da ist der Stahl okay vom Preis her, aber da zahlst du halt nochmal 50 Euro extra an Verpackung und Versand, was natürlich auch verrückt ist. Ne? Aber da kannst du natürlich auch ein bisschen mehr bestellen. Tim hatte auch vor, wann war die große Bestellung bei Eurotechni?
Das war erst gar nicht so lange her tatsächlich, dafür, dass der schon fast wieder leer ist.
Sag mal, wie viel Kilo waren das? Weißt du es noch?
Nee, Kilo weiß ich tatsächlich nicht, aber es kam auf einer Palette.
Ja. Genau.
Also so 4 fertige Messer.
Nee, schon ein bisschen mehr.
Wären große Messer dann.
Ja. Aber so ähnlich, aber gut, wenn man halt da Masken macht.
Küchenschwerter.
Da brauchst du halt. Und dann lohnt sich auch so eine größere Bestellung, was preislich natürlich auch seine Vorzüge hat.
Naja, klar, wenn du mehr nimmst, dann kriegst du wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht noch. Oder ist das bei Stahl nicht so, dass wenn du viel nimmst, dass du quasi schon ein bisschen Mengenrabatt kriegst?
Doch, schon.
Also, ja, mit den Mengen, die wir bestellen, eher selten. Ja.
Hm.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel beim Stahlwerk direkt bestellst, wäre es natürlich schon deutlich günstiger, aber da musst du halt so eine ganze Platte nehmen, die dann irgendwie 2 auf 3 Meter hat und die dann selber irgendwie zuschneiden.
Ja.
Ja. Wahrscheinlich auch nicht so ganz günstig, ne?
Nee.
Ich mach's mittlerweile auch so, ich bestelle mir so eine Größe, also die größte Platte, was mein Stahlhändler so hergibt und schicke die halt gleich zu meinem Wasserstrahlmensch und dann hat er die auf Lager und dann kann ich da bestellen immer meine Rohlinge und dann weiß der genau, welche Platte das ist und dann schneidet er die raus. Das ist ganz cool, da muss ich die selber nicht rausflexen oder so, das mache ich ab und zu, aber jetzt zum Beispiel auch diese Stegmesser-Rohlinge ist ja auch wieder ABL und dann war ich ja eh unterwegs zu einem Kollegen, da habe ich dem das Stückchen Flachstahl da vorbeigebracht und dann hat er da halt 6 Rohlinge rausgeschnitten. Ne? Das ist halt immer ganz funny und da spare ich mir halt den Arbeitsschritt ganz einfach. Das ist dann doch auch bei manchen Formen ein bisschen leichter, ja. Aber genug von Stahl. Lass mal kurz ein bisschen übers Wochenende reden. Jetzt so
War
zwei
geil. Womit
Tage.
machen wir weiter?
Okay, danke. Nein, habt ihr so ein persönliches Highlight von den 1,5 Tagen? Was
Was
so.
habt ihr überhaupt gemacht am
Ach so,
Wochenende?
stimmt. Fangen wir erstmal so an.
Bushcraft-Messer haben wir gemacht.
Ja, genau.
Ja, die haben mich die ganze Zeit verarscht mit Betoning. Ich habe gesagt, Jungs, das könnt ihr nicht machen.
Ja, und wie?
Ich glaube, da hast du Rations rein im Wald.
Ja, ja, ja. Nein, ich habe ja, also mal ganz von vorne angefangen, ich habe euch ja eingeladen, mal zu mir zu kommen für einen Messerkurs, damit die EDC-Jungs da auch mal sich ein schönes Küchenmesser machen, weil das ist ja
Endlich mal
immer,
was Gescheites in der Küche
genau,
haben.
immer Gescheites in der Küche.
Ja.
Das ist ja immer diese Schere zwischen Küchenmesserleuten und EDC-Leuten, dass da vielleicht so ein Küchenmessertyp schon mal so ein EDC hat, aber so ein EDC-Typ eher weniger so ein Custom- oder so ein handgemachtes Küchenmesser in der Küche liegen hat. Ne? Das ist natürlich weniger der Fall. Deswegen habe ich gesagt, Jungs, kommt mal vorbei, macht ein schönes Kochmesser und ihr macht ein bisschen Content und dann kommen wir da schon überein. Und
Ja.
du, Tim, hast mir noch, glaube einen Tag oder 2 Tage vorher eine Sprachnachricht geschickt. Und dann noch gehadert
Ja, voll.
zwischen dem Sheepfoot und dem Küchenmesser. Ich so,
Ja.
Junge, wir machen Küchenmesser. Das ist gar keine Diskussion.
Ja.
Wir müssen ja irgendwie die 2 Tage voll kriegen. Und
Ja,
Sheepfoot haben wir
richtig. Ja, ist so. Ja.
weil fürs Küchenmesser haben wir ja jetzt auch nur 4 Stunden gebraucht.
Richtig,
Ja, es
ging ja
ging ja
relativ
so
fix.
schnell.
Also,
Also,
wir waren ja so Naturtalente. Wir haben ja direkt, egal was wir angefasst haben, es passt ja immer direkt auf. Ne?
Wahnsinn, war
Ja,
brutal, ja.
ja. Ja.
Zweimal Bandschleife gehalten, war alles vorgeschliffen.
Das war schon, also ja. Einfach einmal in die Bude gepfeffert, ne? Zack! Ne, stand es in der Eingangstür, einmal reingeschmissen und dann ist es hinten am
Ja,
Fenster, zack, fertig
wir haben das
rausgekommen.
Material passend weggeguckt. Wir haben da drauf geguckt und
Ja.
Vorstellung und
Das war
zack, war es
so
fertig.
Schnipsen, genau.
So ist vielleicht die Vorstellung, wenn jemand eins bestellt, ja, bei manchen.
Deswegen reiten wir drauf rum.
Okay.
Nein,
Genau, und dann seid ihr vorbeigekommen, ja.
Highlight. Boah, also ich muss gestehen, das Highlight für mich war wahrscheinlich das Wochenende in Gänze. Also von der Zeit, die wir halt einfach mal miteinander verbringen konnten, ne? So dieses ganze Socializing mal außen vor. Das war halt allein schon wirklich einfach eine Wohltat, weil man sich sonst halt so ein, vielleicht zweimal im Jahr irgendwie sieht über die Distanz. Ne? Tim, wir beide haben uns zum Beispiel, glaube ich, noch gar nicht gesehen, ne? Also gar nicht so auf persönlicher Ebene
Richtig.
kennengelernt. Abgesehen davon war für mich das Highlight einfach zu erfahren und mitzukriegen, wie der Prozess läuft, wenn man ja in diesem Fall ein Küchenmesser baut oder wenn es gebaut wird, hergestellt wird auf traditionelle, mehr oder weniger traditionelle handwerkliche Art und Weise. Ne? Der Stahl, den haben wir jetzt nicht geschmiedet, ne? Aber das war einfach wirklich so cool, den Prozess einfach mal mit eigenen Händen zu erleben und einfach auch das alles mal so durchzugehen, ne? Und zu erfahren, okay, das ist wichtig, so funktioniert der Arbeitsschritt, ne? Und wie viele kleine Arbeitsschritte dann doch zu so einem großen Ergebnis werden und dass dann halt jeder einzelne Arbeitsschritt so viel Zeit kosten kann. Und das war für mich, glaube ich, das Highlight von dem Wochenende. So einen genauen Moment kann ich gar nicht genau sagen. Natürlich ist es ein geiles Erlebnis, ne, wenn man sieht, was man da gezaubert hat, ne, und das Öl da drüber macht und die Maserung von dem Holz rauskommt und von dem Mikata und so, ne. Aber das sind so, finde ich, sag mal ganz doof, in Anführungszeichen, so Selbstverständlichkeiten irgendwo, ne. Aber das, wenn man das im Gesamten betrachtet und einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, steigert das bei einem persönlich, wie ich finde, auch die Wertschätzung solcher Produkte enorm. Ne?
Ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Also das ganze Wochenende war halt einfach, habe ich Tim auch gesagt, es war für mich, war es einfach Balsam für die Seele. Es war, klar haben wir natürlich auch irgendwo unseren Content gemacht und so, aber es war halt einfach mal von zu Hause rauskommen. Ja. Und mal was völlig anderes, was ich vorher in meinem Leben halt noch nie gemacht habe. Und mal wirklich die Einblicke zu kriegen. Und ich kann auch kein richtiges Highlight wirklich nennen, weil das war einfach alles in allem. Es war egal, welcher Arbeitsschritt, es war immer, ne, dann wieder was Neues. Und ich sag mal, Millimeter für Millimeter dann Material abtragen, damit du den Griff passend formst oder die Klinge, quasi das Klingenfinish da drauf kriegst. So dieser komplette Prozess des Herstellens, das war einfach eine Erfahrung, für die ich super dankbar bin.
Ja, voll.
Und ich glaube, das Krasseste war, als wir das erste Mal, als wir die Klinge quasi am zweiten Tag dann, nachdem du die dann ausgeschliffen hast, und wir am zweiten Tag dann quasi den Messingbolster, also ne, die Messingplatte, als wir dann das Loch da reingefräst haben und die Carbonplatte und quasi den Griff, aber noch als Klotz, als wir da dann alles vorbereitet haben und das erste Mal quasi aufs Messer gesetzt haben und das ja noch keine Form von Griff war, so dass man wirklich mal das erste Mal so optisch sieht, wie es aussehen könnte, auch von den Materialien her. Das war schon ein sehr, sehr geiler Moment.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn man dann sieht, wie alle zusammenkommen, das ist schon immer kurz sehr nice, wenn man sich vorher nur so vorstellen konnte, so ungefähr, und die Sachen liegen so auf der Werkbank, ne, und dann sieht man die mal so zusammengesteckt, wie du sagst, dann ist es schon schon mal so ein kleiner Teaser, wie es nachher fertig aussieht.
Ja, naja, ist halt der erste Schritt, ne, dieser Übergang von, ich habe meine, ich sag mal, Rohmaterialien zu, so wird es, in die Richtung wird es aussehen. Das fand ich einfach genial.
Nice.
Jetzt muss ich mal fragen, ihr seid jetzt auch schon lange so in dieser Messerszene unterwegs, wenn auch vielleicht nicht bei Küchenmessern oder so. Aber habt ihr vorher auch schon so Content verfolgt, der die Thematik behandelt? Also zum Beispiel auf YouTube gibt es ja unendlich viele Leute, die Videos über das Messer machen, hochladen oder so.
Boah, mehr oder weniger. Oder war das jetzt wirklich
alles Neuland?
Mehr oder weniger. Also es war im Grunde alles Neuland, weil mich vor allen Dingen immer interessiert hat, die Designperspektive, ne? Das, was ist wichtig, welche Elemente an einem Taschenmesser sind wichtig, um am Ende ein gutes Ergebnis zu erzeugen, ganz, also rein konstruktiv, ne? Ganz unabhängig der Materialien und der verwendeten Arbeitsschritte, sondern vom reinen Design her, vom reinen Konzept her, das waren eher so die Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und dann ist es ja auch mittlerweile in der Taschenmesser-EDC-Welt ja vor allen Dingen primär so, dass die Dinger halt über eine CNC laufen und da entsprechend gefräst oder bearbeitet werden, ne? Und dann eher von der traditionellen Herangehensweise das ganze Pferd aufzuziehen, war einfach sehr, sehr leuchtend, ne? Im Sinne von, okay, jetzt weiß ich, worauf es wirklich ankommt, wenn ich das Ding von Hand baue, ne? Ich verstehe viel besser, wie so der Anschliff angebracht wird, ne? Und dann auch, was die unterschiedlichen, zum Beispiel das Scotch-Brite, war mir von Anfang an überhaupt kein Plan. Ich kenne es vom Tischler, ne? Wie man dann mit einem Scotch-Pad das Öl einreibt. Aber was das für ein brutaler Unterschied ist von der 120er-Körnung, Ben, ne? Glaube ich, war das?
Ja, nee, 240.
Bei 40 zu dem Scotch-Brite, das war ja Tag und Nacht. Ne? Also es ist ja was da die einzelnen Schritte ausmachen,
ja,
ist das von dem einen zum nächsten, wie sich das so entwickelt, das kriegt man ja nicht unbedingt mit, wenn das Teil über die CNC läuft. Na, da geht die Tür zu, dann dauert das seine Zeit und dann geht die Tür wieder auf und dann liegt das fertig gefräste Stück da auf dem Arbeitstisch. Na? Und wenn du das von Hand machst, kriegst du ja ein ganz anderes Gefühl dafür, weil du das halt, weil das ganze Werkstück halt selber führen musst. Und das macht das Werkstück nahbarer, man identifiziert sich damit eher. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied für mich, ne? Dass ich jetzt einfach einen viel krasseren Bezug zum Fertigen habe und auch ein gewisses Gefühl dahinter, was es bedeutet, ein Messer zu fertigen, als vorher. Weil ich vorher halt nur die ganze Designperspektive betrachtet habe, ne?
Ja, und auch wie viel Vorsicht, oder ne, wenn du es, was du gerade sagtest mit der CNC, gut, du legst das Material ein, die CNC fährt da drüber und gut ist, ein CNC macht in der Regel, wenn du keine Programmierfehler drin hast, wahrscheinlich eher weniger einen Fehler. Aber wenn du es halt manuell machst, also du stehst halt am Bandschleifer und musst das Material von Hand abtragen, musst du da halt auch super feinfühlig dran gehen, weil sonst ist halt, ich gehe mal davon aus, wenn du dann irgendwie herbe einen Fehler machst, dann ist halt im Worst Case halt kaputt.
Ja.
Ne, dann ist das einmal zu fest gedrückt irgendwo beim Schleifen, dann ist es gegebenenfalls nicht gerettet oder so. Ne?
Und das kenne ich zum Beispiel aus dem Tischlerhandwerk schon. Ne? Wenn du da einmal an einer Ecke zu viel schleifst beim Furnier und auf einmal guckt das Trägermaterial durch, Schau, Kollege, fängst von vorne an. Ja. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, Daniel, auf jeden Fall, 100%.
Aber sonst vorher wirklich, um auf die Frage zurückzukommen, wirklich verfolgt habe ich es auch nicht. Also ich habe zum Beispiel bei Olli Weber, der hat ja auch zwei YouTube oder drei YouTube-Videos dazu gemacht, die habe ich mir wohl angeguckt, aber sonst nicht wirklich verfolgt, wie der genaue Herstellungsprozess jetzt so abläuft. Das bis jetzt nicht so.
Und das war tatsächlich auch, um auch mal ganz schmutzig an dieser Stelle ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, tatsächlich eine echte Herausforderung, das auf Video einzufangen, muss ich gestehen. Also ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen in dem Video, das einzufangen, was auch für eine Emotionalität dahinter hängt. Ne? Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man das jetzt auf einem Video sieht oder ob man das einfach selber macht.
Ja, du kriegst ja immer nur Ausschnitte von dem, ich meine, was haben wir gesagt, wie viel Zeit ist da jetzt im Endeffekt, 10, 11, 12 Stunden haben wir da dran rumgewerkelt.
Ja,
Das Video sind halt 20 Minuten, ne?
Ja, klar.
Also du kriegst es in dem Video, aber ich denke, man kriegt schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck, was das, oder das Gefühl wird sehr gut übermittelt, würde ich sagen. Und da sind halt super viele einzelne Arbeitsschritte, wofür du echt Geduld haben musst, gerade wenn du das erste Mal machst, weil du halt, ne, wenn einmal zu fest gedrückt, einmal zu lange gefräst, kannst nicht wieder dran machen. Ne?
Ja. Es gibt natürlich immer Mittel und Wege, ne? Aber irgendwann ist ja dann auch, wie du sagst, hinfräsen geht nicht mehr.
Ja.
Oder hinfeilen.
Ja, das ist Dransäge gibt's nur bei anderen Handwerken.
Zweimal abgeschnitten, noch zu kurz und kack.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, auch sowas, was ich, wenn hier gerade Leute zuhören, die überlegen, mal so einen Messerkurs bei einem von euch zu machen oder generell einfach einen Messerkurs zu machen, versucht nicht immer aufs Endergebnis zu gucken, sondern guckt von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt und genießt einfach, wie sich das Werkstück von Schritt zu Schritt entwickelt, anstatt irgendwie die ganze Zeit in jedem Arbeitsschritt das Endergebnis zu jagen. Ich glaube, das hilft einfach bei dem Thema Geduld und da einfach auch mit ein bisschen Gelassenheit und Ruhe dran zu gehen.
Ja, ich meine, man muss ja den Weg dahin genießen.
Ja, genau, auch das, ja.
Da auf das Messer hinfiebern, das ergibt sich ja von alleine. Wenn das dann, der Griff dann verklebt wird mit der Klinge und so und dann das noch und das Detail noch und dann gehst du noch mit einem 400er drüber beim Griff zum Schluss und so eingespannt im Messerschraubstock und so und dann ist es dann schon dieser diese Belohnung dann zum Schluss, ne? Wenn es dann fertig ist, wenn das Klebeband weg war von der Klinge, dann Daniel hat sich erstmal draußen hingehockt und hat sich's angeguckt. Das war wie so ein, jetzt muss ich erstmal rauchen, geil. So der Moment, das fand ich sehr, sehr krass, oder nicht sehr krass, aber das fand ich sehr, interessant, das mal zu sehen, ne? Wie es dann doch mal, wie es immer Leute sehen, die wohl das zum ersten Mal machen. Natürlich fasziniert es mich immer noch. Bis zum heutigen Tag, wenn eins fertig ist und das auf jeden Fall, aber wenn es dann so Leute sind, die wohl das zum ersten Mal sowas machen, ist schon immer crazy.
Ja, genau, es war halt das erste Mal, ne, das erste Mal Messer gebaut und dann dieser Moment, wo du es wirklich das erste Mal komplett fertig in der Hand hältst, ne, du weißt, okay, da ist jetzt so und so viele Stunden meiner Zeit oder unserer Zeit, das ist ja auch deine Zeit gewesen, Ben, die da reingeflossen ist. Und es ist so ein wunderschönes Ergebnis geworden, was mich mein Leben lang begleiten wird. Das ist halt, das war schon, ich kann es schon sagen, das war ein recht emotionaler Moment einfach, weil ich weiß, wir haben jetzt in den anderthalb Tagen da was erschaffen, was mich mein Leben begleiten wird.
Ja, das so habe ich es auch noch nicht gesehen, also nicht immer. Aber das hast du schon recht. Das fällt dir nach 2 Jahren hoffentlich nicht auseinander. Aber
ja, ich weiß ja, von wem es kommt. Ne?
Ja, genau. das stimmt schon. Das ist eigentlich auch
eine Garantie, wurde uns gesagt.
Ja. Und nachschleifen jederzeit. Ja,
genau. Das ist auf jeden Fall immer bei meinen Sachen. aber es ist schon, was soll ich sagen? Ja, ist schon krass, wie viel Bedeutung eigentlich so ein Messer hat, ne, dann im Endeffekt, weil es ist ja schon ein Gegenstand, vor allem jetzt zum Beispiel so ein Küchenmesser oder so, wo dann ja sehr präsent ist, weil man ja damit eigentlich sein Essen macht, ne, natürlich kann man es auch in die Küche hängen und dann hängt es dann halt oder so, aber ich finde es immer dann ich finde es immer dann schon gut, wenn man es dann auch benutzt und dann verbindet man ja noch, also baut man noch mehr eine Verbindung damit auf.
Ja, voll.
Natürlich. Und
allein schon, um deinen Punkt aufzugreifen, Ben, ne, das Coffin Nail, was ich von dir habe, ne, da ist schon so eine brutale Patina dran. Ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre alt ungefähr, glaube ich, ne?
Ja.
Vielleicht ein bisschen älter, ich weiß nicht genau. Aber die Patina, die da drauf ist, die sagt dir einfach, wenn du das anguckst, das Messer, dann ist das für den einen oder anderen vielleicht irgendwie eine Art von Dreck oder Verschmutzung von der Klinge, aber für mich ist das immer Geschichte. Na, weil das zeigt auch einfach immer, dass das Teil wird benutzt. Ne? Es dient dem, wozu es erschaffen wurde. Ne? Und das ist mit jeder Verfärbung mehr, die da dran kommt, gewinnt es für mich halt irgendwie auch an Ästhetik und dann einfach an Präsenz dann. Ne? Und das ist halt einfach das, warum ich Patina so liebe. Und ob es das jetzt an dem Coffin Nail ist oder ob das jetzt an dem Küchenmesser, was wir gebaut haben, wenn sich das sukzessive da abfärbt, ich freue mich da schon so drauf. Ich habe Daniel auch schon gesagt, boah Junge, ich mache, wenn ich zu Hause bin, mache ich erstmal Zwiebelpfanne mit Beilage Zwiebeln. Ne?
Und dann Zwiebeln.
Ja, genau.
Und dann noch ein bisschen Ananas dabei und ja.
Genau, Hauptsache da erstmal so ein bisschen Forstpatina drauf ballern.
Ja, habe ich ja auch schon gemacht. Ich habe es dir ja vorhin auch nochmal geschrieben. Ich habe jetzt auch die letzten Tage jetzt immer alles, egal was ich schneiden musste, in der Küche damit geschnitten. Das Messing fängt schon an, leichte Patina anzunehmen und auf der Klinge sind halt auch schon Patinaspuren. Das macht das halt einfach nochmal wieder schöner. Es ist nicht mehr dieses perfekt schön, sondern es ist schön, weil es benutzt wird.
Ja,
Was du auch gerade sagtest, Tim, das kriegt halt seine eigene Geschichte, weil es wirklich benutzt wird.
Und genau, die Mentalität, die Einstellung habe ich bei meinen Taschenmessern und genauso habe ich sie auch bei meinen Küchenmessern. Ne? Da ändert sich nichts. Natürlich sind das super wertvolle, auch materiell wertvolle Gegenstände, keine Frage, aber am Ende des Tages sind sie erschaffen worden, um die Arbeit in der Küche zu erleichtern, Spaß zu machen und ein brutal gutes Schnittbild abzuliefern. Und warum dann nur in die Küche hängen? So, ne? Ich meine, Versteht mich jetzt nicht falsch. Jeder, der das für sich so macht, ist cool. Ich mache es halt anders und ich finde es halt anders einfach ästhetischer, weil wenn ich jetzt überlege, mit dem Eichenklotz, Ben, den du uns mitgegeben hast, mit dem Magneten, ne? Wie das an der Wand hängt, das hat Eiche als Hintergrund. Und was meinst du, wie geil das wird, wenn da mehr Patina draufkommt, wie geil sich das der Eiche angleicht und so, ne? Das wird ein Traum. Ja. Und das ist halt das, worum es für mich geht. Na, natürlich, wenn es dann auch mal runterfällt, ne? Und dann die zweite Macke in den Messingring kommt, Ben, ne? Dann. Nein. Dann, das gehört aber auch dazu. Ne? Auch
wenn
da
mal ein Wack ins Holz
kommt oder so, hey, okay, was cool.
Wenn es nur der Messingring ist, ist ja noch in Ordnung.
Ja.
Ja.
Nee. Nicht, dass du die Klinge halbierst oder so.
Aber
da musst du schon schaffen.
Also, es ist ja. Ich mag es ja auch bei EDC, wenn man es jetzt zum Beispiel. Guck mal, ich vergleiche es immer mit früher. So unsere. Keine Ahnung, unsere Großväter oder so, keine Ahnung, vielleicht noch unsere Väter, aber davor, die hatten jetzt auch nicht so die mega Auswahl in ihrem Kleiderschrank oder so, was Messer angeht. Ne? Die hatten halt eins dabei oder vielleicht zwei und hat es halt über die Zeit auch ihre Spuren, ihre Spuren, also die Spuren abbekommen, ne? Was halt so passiert ist, ist runtergefallen oder so, oder hat man da mal irgendwie mit was aufgehebelt doch mal oder so, dann ist da was abgebrochen. Das finde ich auch immer interessant. Ich habe ja früher immer so alte Klappmesser auf eBay gesucht und habe mir dann gekauft, ne? Allein schon wegen der Geschichte. Wenn die halt so komplett abgeranzt waren, dann haben die halt auch was hinter sich, ne? Und das finde ich halt auch immer interessant. Wenn dann zum Beispiel dann das Slipjoint nicht mehr richtig funktioniert, weil da irgendwie was von der Feder abgebrochen ist hinten oder so, ne? Und da weißt halt, es war halt nicht nur einmal offen oder so, ne? Oder dann zum Beispiel, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren habe ich mir so eins geholt. Das liegt jetzt hier auf meinem Fototisch, nehme ich ab und zu. Das hat halt so ein Seglermesser, ne? Das hat so eine Spitze, wo man ausklappen kann. Ich weiß nicht, wie es im Fachjargon heißt, wo man halt so Knoten aufmachen kann oder Seile aufmachen kann und so, ne? Und das ist halt richtig krass, auch patinamäßig und so, ne? Und ein bisschen nachgeschliffen. Das finde ich halt so insane. Und das finde ich halt auch an Küchenmessern geil. Wenn du dann halt auch mal, keine Ahnung, wenn der Griff dann irgendwann mal eine Macke kriegt oder so, weil, keine Ahnung, es doch mal doch runtergeflogen ist oder irgendwo eingeklemmt wurde oder ich weiß es nicht, aber dann einfach, ja, das Leben sich da drin abzeichnet an dem Messer. Das macht dann schon was her auf dir, auf Dauer, ja. Ihr habt ja dieses eine Scarf, wo ich hingelegt habe abends, wo wir noch bei dir deinen Podcast aufgenommen haben. Das war eines der ganz ersten Modelle, das hat auch schon ordentlich Patina gehabt und da hast du auch das so bei dem Flachangel-Version, siehst du auch, wie dann der Stahl anläuft hinten am Griff und so, und das ist schon immer wieder sehr cool.
Ja.
Ja.
Voll.
Ja. Nice. Tim, hast du eine Frage an die zwei? Wegen Wochenende oder so, oder?
Nö, jetzt akut nicht.
Okay.
akut nicht. Akut. Ich fand, also was mich vor allem interessiert hat, ist gerade diese Thematik. Ich finde das immer spannend, dass diese Bubbles zwischen Küchenmesser und EDC doch so unterschiedlich sind auch. Also gerade was das zum Beispiel angeht mit dem der Thematik, wie wird es hergestellt und so, und über was macht man sich Gedanken, wenn man selber so ein Messer hat. Wenn ich jetzt mir ein Küchenmesser kaufe, dann gucke ich zum Beispiel eher zweitrangig aufs Design, jetzt vielleicht im Sinne, wie du es erwähnt hattest, Tim. Aber guck mir oder überleg mir eher, wie wurde das gefertigt, was sind da für Schritte, was macht zum Beispiel die Industrie bei dem Messer anders, als ich das mache oder so. Deswegen fand ich das spannend, wie da eure Sicht drauf ist.
Würdest du denn sagen, dass es eher deine Sicht, weil du selber Messermacher bist und daher viel analytischer an so eine Klinge rangehst als bei einem Endverbraucher?
Ja, mit Sicherheit. Also früher habe ich natürlich auch nicht so auf Messer geguckt. Jetzt ist es halt so, ich meine, ich denke, das geht jedem so, der irgendwie im Handwerk tätig ist. Man läuft halt irgendwie anders durch die Welt. Ja, ein Elektriker wird sich wahrscheinlich auch halt bestimmte Sachen angucken und dann denken, um Gottes Willen, was ist denn hier gemacht worden?
Das ist ein Krampf im Urlaub.
Da habe ich eine gute kurze Story, weil Daniel ist ja Elektriker.
Mm.
Und dann standen wir so in der Werkstatt und dann habe ich
perfekt gebrachtes Beispiel jetzt.
Dann hängt da auf der einen Seite der Frequenzrichter von der Kopierfräse und dann guckt er so die Kabel unten rauskommen. Wer hat den angeschlossen? Und ich so, ja, ich. Bestes Beispiel einfach. Das ist genauso wie bei uns. Wenn ich da jetzt ein Kai-Schuhen-Messer kriege zum Nachschleifen und es hat drei Ausbrüche, denke ich mir so, na, was ist denn hier los? Der VG10 ist ja gar nicht so geil. Ja. Aber das ist halt, das wissen wir eh alle. Aber so ist es wahrscheinlich in jeder Branche.
Ja, genau.
Ich will nicht Fliesenleger sein und irgendwo in Italien rumspringen. Das ist wahrscheinlich auch manchmal richtig crazy.
Ja, ich habe echt lange gebraucht, um das abzustellen, ne? Oder das in den Griff zu kriegen, sag ich mal, ne? Und gewisse Dinge dann einfach so zu akzeptieren. Ne? Weil sonst war das auch so, ich war bei meinem Bruder und seiner Freundin gerade frisch eingezogen, neues Sideboard, ne? Hier, Tim, wie findest du das, ne? Voll der Schnapper hier und da, ne? Hat drüber geguckt. Ja, eigentlich ist das Schrott, kannst Feuer draus machen. So, ne? Natürlich, ja, klar. Die Frappe auch entsprechend da, ne? Aber dann beim nächsten Besuch habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich habe Werkzeug dabei, ich mache euch da mal eben ein bisschen hübsch schon ungefragt, ne? Das sind dann halt einfach so, es passiert dann einfach so ganz intrinsisch, dass man das dann einfach so irgendwie versucht zu richten, ne?
Ja, klar, ja, aber klar.
So, ich kann mir gut vorstellen, so geht es euch auch, ne? Wenn ihr euch dann irgendwo im Supermarkt oder so, ne, was weiß ich, oder beim Fachküchenhandel, ne, oder was, da die Messe anguckt, dann schlagt ihr wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Industriegiganten auch die Hände über dem Kopf zusammen, weil ihr denkt so, oh Gott, was ist das denn?
Ja,
das kannst du doch nicht als qualitativ hochwertiges Küchenmesser verkaufen.
Ja.
Und ich muss auch sagen, da hat mich jetzt der Messerkurs komplett versaut. Ne? Also gefühlt kann ich den Messerblock bei uns in der Küche jetzt einfach wegschmeißen.
Ja, leider. Weil
brauchst du halt nicht, ne? Wozu?
Sehr schön.
Ne, so, und das, ja, genau, sehr schön Thema.
Ich habe das Gefühl, es war überfällig bei euch mit dem Kurs.
Es war also wirklich einfach eine sehr weitreichende Erfahrung, würde ich mal behaupten. So.
Ja, sonst hast du halt, ne, du kennst halt ja, wenn du nicht so in dem Thema drin bist, dann hast du halt so deine Küchenmesser für, keine Ahnung, 15 Euro, 20 Euro oder kaufst mal so ein Set für 60, 70 Euro. So, und ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren zum Geburtstag schon mal bessere Küchenmesser geschenkt bekommen. Und habe die auch im Messerblock und da war ich dann auch immer schon, okay, die kommen auf keinen Fall in eine Spülmaschine, ne, die werden alle von der Hand gespült, alles gut. Aber selbst dieser Messerblock mit diesen drei Messern, die da jetzt drin sind, der wird wahrscheinlich nicht mehr so wirklich in Benutzung kommen, weil das ist, also ich habe halt auch direkt angefangen zu vergleichen und das, also
ja, es muss ja einen Unterschied geben, ne, weil sonst wäre es ja eigentlich auch
ja, klar.
Dass es nur handgemacht ist, wird es ja dann auch nicht, also es gibt natürlich gute Industriemesser, die wo da schon auch hinkommen, ne, gerade mal so die Schuhenserie oder so, oder auch in Japan gibt es viele Firmen, die wohl da richtig, richtig gut unterwegs sind, aber das sind halt auch dann keine Roboter, sondern Schleifen, sondern wahrscheinlich immer noch echte Menschen und so. Und das ist halt auch ein normaler Flachschliffer, was wir jetzt gemacht haben. Es gibt natürlich auch noch so viele andere Klingschliffe, wie wir schon geredet haben, mit Ballig oder Hohl oder beides oder so.
Ja, das
sind wir ja nur am Anfang der Fahnenstange.
Du hattest da ein Messer, wo das irgendwie auf der Mitte der Klinge irgendwie noch mal ausgefräst war. Das fand ich ziemlich fancy.
War ein Hohlschliff, ja.
Ja.
Also, das war mal so ein Test von so einem anderen Profil, aber wie gesagt, da habe ich den balligen Schliff ein bisschen verkackt. Vielleicht ändere ich es mal noch um in einen Flachschliff mit der Hohlkehle und da hast du halt dann den Vorteil, dass deine Tomate halt nicht an der Klinge kleben bleibt, wie bei einem Flachschliff, sondern dass sie da halt wegfällt oder die Gurke oder so. Ne? Das nennt man Food Release, ist ein großes Thema in der Messermacher-Szene. Da streiten sich auch viele, streiten sich auch die Geister. Viele finden es unerlässlich, viele finden es nice to have und es gibt auch Leute, denen ist es scheißegal, ne? Aber natürlich ist es cool, wenn du die Kartoffel schneidest und du musst die Scheibe nicht vom Messer drücken, ne? Aber Das ist halt auch nochmal so ein anderes Thema, wie es halt beim bei Defolder auch von bis gibt, ne? Das Compound Grind oder so ist ja genauso ein Thema wie da ein normaler Schliff oder so.
Aber ja, das ist ja auch fairerweise sagen, dass bei mir ist es ja zum Beispiel komplett umgekehrt. Ja, ich habe ein paar EDCs und Folder und Flipper und so zu Hause, aber das bewegt sich alles im Rahmen von 20 bis 50 Euro fürs Messer. Und das ist ja eigentlich genau das umgekehrte Äquivalent, ne?
Ja, das kannst du schon so sagen.
Das Ding ist ja, dass man, glaube ich, so als Anwender oder als Nutzer von den Küchenmessern gehst du halt hin und denkst dir, boah, so Marken, ne? So renommierte Marken, aus meiner Perspektive renommierte Marken, wie zum Beispiel Zwilling oder so, ne, denkt man sich, boah, ja, die werden hier mit hoher Präzision gefräst und hast du nicht gesehen, was weiß ich, ne? Und weil mit dem Namen klingt ja auch immer Qualität mit, ne? Mhm. So, und dann hast du halt eine gewisse Erwartungshaltung und denkst dir so, boah, das ist wirklich hier, ne, besser wird's nicht. Und dann kommt halt jemand, der das Ding von Hand macht und das halt wirklich einfach mit Gefühl und Gespür und Erfahrung macht. Und das Endergebnis ist so viel, brutal viel besser. Da fragt man sich auch manchmal, ja, wofür braucht man überhaupt noch eine Maschine? So, weißt du? Und das ist halt dann das, was mir persönlich in der Nutzung, in der Betrachtungsweise von diesem Küchenmesser komplett den Blickwinkel verändert hat und die Augen geöffnet hat. Ne? Und das ist auch irgendwie so eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Um jetzt halt hier dann doch den Holzmesserblock, da kann man auch ein Feuerchen draus machen, aber.
Muss mal gucken, vielleicht, weil meine Mutter halt am gleichen Tag der Rückreise war ich noch abends war ich mit meiner Frau noch bei meiner Mutter zu Besuch. Habe ich das Messer natürlich da mitgenommen und meine Mutter war direkt total scharf da drauf und sagte, oh, ich will auch so ein Messer. Ich so, ja.
ja.
Also. Ich fahre gerne nochmal zu Ben und kann dir das bauen, aber ne? Kostet halt Betrag X.
Ja, ja.
Und
ja, klar.
Ich dachte, boah, das ist aber teuer. Ich so, ja, aber dafür ist das auch wirklich komplett handgemacht. Ne? Das ist halt. Ja. Und dann hat ich dir auch geschrieben, Ben, und habe ich damit diesen Tomatentest gemacht. Ne? Oder wirklich Tomate hinlegen und so eine hauchdünne Scheibe Tomate abschneiden, ohne die Tomate festzuhalten. Das hat sie dann auch gemacht und dann war komplett vorbei. Und ich war auch völlig aus Häuschen, weil ich hab eine Schublade voll mit EC-Messern, die auch scharf sind. Ich habe Küchenmesser, die auch scharf sind. Aber das Level, das ist halt ein ganz anderes Level der Schärfe. Ich wusste überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist. Als ich dann da diese Tomate wirklich so dünn schneiden konnte, dass du normal durchgucken kannst.
Es ist natürlich auch, also die Schärfe ist ja halt eine Schinko-Schärfe, die geht bestimmt noch ein bisschen besser, bin ich mir sicher, aber das halt, was auch viel ausmacht, ist halt dieser, das feine Ausgeschliffene, dass du halt nicht viel hinter der Schneidphase hast, wo da kommt, erstmal, und dann hast du da einen ganz anderen Schneidwiderstand, das ist ganz klar, das ist, kannst du nicht vergleichen mit einem Coffee Nail, das wo auch fein ausgeschliffen ist, aber wo halt nicht die Höhe hat von dem Kochmesser und halt auch die fast die gleiche Stahldicke, weil ich auch faul bin und alles das gleiche verwende. Aber gut, bei einem EDC ist da was anderes. Aber das ist auch fein ausgeschliffen, aber da geht halt der Keil ein bisschen anders weiter, wie bei einem Kochmesser auf nur 55er Höhe. Da hast du schon ein bisschen mehr Platz, dass sich da
das. Ja, direkt ein ganz anderer. Ne?
Ja. Ja, aber das entwickelt. Ist halt einfach, also es ist eine komplett neue Schneiderfahrung. Das ist unfassbar.
Ja, ja. Ich überlege immer mal wieder, so, weil im Geschäft kriege ich ja auch immer wieder Fragen und wissen das ja die Leute, was ich mache und so. Und ich habe einen Kollegen, der hat kein Social Media. Weiß nicht, wie er das macht, aber ist halt so. Der ist 2 Jahre jünger als ich. Aber der hat dafür Feuerwehr und irgendeine Hütte, wo die dann immer hingehen zum Saufen und so. Das ist ein anderes ländliches Leben. Egal. Auf jeden Fall zeige ich dir mir halt immer meine Sachen, wo ich so mache, weil andere Kollegen sehen halt meine Instagram-Stories und so und wissen eigentlich Bescheid, ne, und so. Und das ist dann immer so krass, weil dann guckt der immer so auf meine Bilder und so und die Messer und ich würde mal solchen Leuten so gern mal so eins ausleihen, einfach, dass sie das mal testen können, ne? Dass sie mal so ein, nicht nur ein Bild sehen, sondern auch das mal wirklich in der Hand haben und da auch mal was mit schneiden, weil das ist immer auch so eine große Diskrepanz, ne, zwischen Bild und Testen, wie ihr jetzt auch gemerkt habt, ne, auf Bildern habt ihr das ja auch schon meine Sachen oft gesehen oder auf Messen auch, aber das dann wirklich mal zu benutzen, ist immer noch was anderes. Und ich würde eigentlich irgendwann mal so eine Liste machen, wie so ein Pass-Around, ne, halt nur in meiner Abteilung, damit sich immer jeder so ein Bild machen kann. Ich will nicht was verkaufen oder so, aber dass die Leute das halt mal fühlen, was so ein Messer ausmacht.
Gib doch mal einen Kochkurs einfach bei dir in der 4.
Ich kann ja nicht kochen, nicht gut.
Nein, aber das, ne, aber dass jeder, dann bringst du irgendwie drei, ja, vier Messer mit und dann, ne?
Ich hatte schon mal das Konzept mit einem Koch hier in der Gegend, dass wir das machen mit einem Kochkurs, aber es hat sich leider ein bisschen verlaufen. Der hatte richtig Bock und dann hat er mich irgendwann geghostet. Das war ein bisschen scheiße, aber das wäre fast was geworden, ne? So ein paar Leute, da bringst du ein paar Messer mit, dann schneiden die da mit und so, machen den Kochkurs und dann kriegen die halt da auch direkt das mit, was du da machst und so.
Also
das ist schon kein schlechtes Konzept.
Quasi so eine Thermomix-Party nur mit deinen,
genau,
Messern.
Ja, genau. Da gibt es noch ein bisschen Rabatt an dem Tag und dann läuft die Sache. Nee, keine Ahnung. Das geht einem alles halt mal ab und zu durch den Kopf, ne? Aber ja. Ja, mein Chef, also mein Meister, mein Vorgesetzter, der sagt immer, ich habe ja bald Geburtstag. Da sage ich, nee, so funktioniert das nicht. Schön bei mir kaufen. Ja. Die knausrigen Schwaben, wisst ihr? Das ist anders wie bei euch da oben. Die gucken da noch aufs Geld. Das ist ein Problem. Im falschen Bundesland.
Ja.
Naja.
Nee, aber also, um das einmal so zu verpacken und abzuschließen, ja, irgendwie, so für mich jetzt gerade, wenn jetzt hier gerade jemand zuhört, der für sich schon des Öfteren mal überlegt hat, mache ich sowas oder mache ich sowas nicht, ist mein Rat, wenn es geht, machen. Ne? Also wenn die Mittel dafür stehen, auf jeden Fall machen, weil das ist eine Erfahrung, da werde ich auf jeden Fall mein Leben lang zurückdenken. Allein, wenn mich das Stück Schneideisen hier mein Leben lang begleitet, wird das immer wieder, werde ich das, das Messer ist damit verbunden. Ne? Bei jedem Schneiden und hast du nicht gesehen, weil es unter Anleitung ja auch ein Stück ist, was man selber gebaut hat. Ne? Und es ist halt einfach eine Erfahrung, die sich wirklich lohnt. Das Kochen danach macht irrsinnig viel Spaß bekommt. Man freut sich auch irgendwie da drauf. Ne? Ich meine, ich hatte jetzt leider Gottes die letzten Tage noch nicht so die Chance, das Messer so ausführlich zu benutzen. Aber ich habe einfach Bock da drauf. Ne? Auch wenn es einfach nur heißt, boah, ich habe mir jetzt hier zwei Frikadellen, ne? Die habe ich heute geschnitten, die habe ich so geschnitten wie ein Kuchen. Ne? Da habe ich einfach Achtel draus gemacht, so, weißt du? Ja, weil ich Bock drauf hatte, das zu benutzen.
Ich weiß.
So. Und das ist halt wirklich, also wenn jemand noch hadert, aufhören zu hadern und machen. Messerkurs 100%. Bin ich absolut Fan von.
Vielen Dank für das Feedback. Jetzt müsst ihr dann nächstes Jahr zum Tim runter, dann müsst ihr nicht so weit fahren. Der wohnt in Speyer oder hat das alles in der Werkstatt. Dann könnt ihr da mal richtig schmieden und richtig loslegen. Das wäre auch noch was.
Das ist ein Next Level.
Klappt das auch in anderthalb Tagen, Tim?
Das machen wir in zwei Tagen. Da machen wir
das
Damast
geht auch noch hin. Ist
Messer,
ja nicht so weit. Und
Samstag, Sonntag.
Geil.
Ja.
Da hätte ich auch Bock drauf. Also selber mal einen Schmiedehammer schwingen. Puh.
Schmiede, Presse, Walze.
Geil.
Ja. Hat alles.
Richtig Damast-Action.
Das ist geil.
Ist auch noch mal was anderes. Also das Schleifen könnt ihr ja dann schon.
Ja, das konnten wir vorher schon easy.
Ja, also kein Problem. Muss sagen, beim Tim geht es so ein bisschen besser, weil der schleift die ein bisschen mit einem anderen Stil und dann hat er auch so, ihr habt ja gesehen, der eine Bandschleifer hat so einen großen Tisch, wo er sich Sachen draufgelegt hat. Und da ich es mir angewohnt habe, mit so einem Fallgeil zu schleifen, kann ich den Tisch da nicht nutzen, weil dann würde das Messer halt irgendwie in der Luft hängen und so. Und beim Tim ist es ganz geil, da könnt ihr fast also deine Teilnehmer schleifen ist ja komplett von Hand aus, gell?
Mhm, ja.
Genau. Seht ihr, dann ist es ein bisschen anderes Konzept, weil bei mir alles Freihand ist, deswegen bedarf das ein bisschen mehr Übung. Aber wenn du auf den Tisch auflegen kannst, dann kannst du dann auch easier das Messer halten und musst ja dann auch nicht gegen das Schleifband hochdrücken, mehr oder weniger, und hast dann ein bisschen mehr Kontrolle und kannst auch das Messer besser ausschleifen. Das ist bei mir ein bisschen Manko, aber ich habe es mir damals selber so beigebracht, deswegen ist es einfach so. Ja, dann. Ja,
das hat auch bei dir gut funktioniert, Ben.
So. Ja, jeder war so ein bisschen anders, aber funktioniert alles eigentlich gut.
Ja. Ja, hat gut funktioniert. Als ich den Griff dann festgezogen hatte, war dann gut.
Ja, stimmt, ja. Hast ein bisschen weit oben zugeklemmt, ja.
Ein kurz erschrocken, aber ging. Ja.
Finger sind noch dran,
ja.
Zum Glück. Ein Sägeband hast geschrottet, aber das gehört auch dazu.
Ja, da kann ich nichts für.
Nee, das war schon ein bisschen mitgenommen. Das Hochkant-Messingsägen hat das nicht so Bock. Aber auch generell geht halt einfach mal was zu Bruch, muss man fragen, wie oft Tims Frequenzrichter abgeraucht sind schon in dem Kurs.
Oh, ja.
Aber passiert. Natürlich immer zu ungünstigen Momenten, aber ich hatte ja noch ein Ersatzblatt da.
Hat ja alles geklappt.
Ja, ja, ist alles gut. Passt schon. Ja, ich war da auch, ich war auch schon beim Tim für einen zweitägigen Messerkurs. Das war sehr, sehr cool, weil ich war ja schon mal in Österreich, hab da Damask geschmiedet und jetzt bei Tim nochmal mit der Presse und Walze in Österreich damals mit einem richtigen Lufthammer, mit zwei Lufthammern mehr oder weniger. Natürlich auch krass, diese rohe Gewalt einfach, was die da liefern, diese Dinger. Aber das war auch schön gemütlich. Wir hatten dann noch, wir waren zu zweit und dann der andere war ein Ami. Das war auch so witzig. Und der hat gemeint, er ist in Spanien stationiert. Oder er arbeitet in Spanien, genau. Erstmal so. Und ja, dann haben wir halt so gefragt, ja, was macht er da in Spanien, gell? Und ja, er arbeitet an Flugzeugen. Und
ich so, okay. Immer so rumgedruckst, ne?
Ja, immer so rumgedruckst. Wahrscheinlich von der Airline oder so, geil und so. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja, weil wir nochmal ins Gespräch gekommen sind oder so, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht genau, wie man drauf gekommen ist. Und dann hat er gesagt, er sagt das nicht oft, weil es halt viele Vorurteile gibt, aber er ist da halt für die Air Force und repariert da halt Düsenjets. Und das siehst schon mal, wie krass so die Leute drauf sind, ne? Wenn du da das nur erwähnst, dass da, es gibt schon Leute, die wohl dann direkt, keine Ahnung, ungemütlich werden oder so. Aber der war voll cool drauf. Die hatten dann irgendwie so Urlaub und seine Frau oder Freundin hat ihm Deutschland gezeigt, weil sie da mal stationiert war irgendwo. Hm. Keine Ahnung. Und der Typ hat sich dann so ein Brisket-Messer gemacht, oder? Wie war das?
Ja, ja.
Schon geil, ja. Zu viel sein. Ja, quasi schon Smoker. Schwert, ja. Ja. Es war echt, echt witzig, der Typ, Mann. Ja, aber ich finde es auch immer interessant, wenn man dann. Zum Beispiel, Tim macht ja bis zu 3 Leute, oder?
4 mittlerweile, ja.
4 mittlerweile, wenn man dann halt da reinkommt und dann noch 2 andere kennenlernt und so und da noch ein bisschen Spaß mit hat und so, das ist schon auch immer.
Das ist ja schon fast cool. Mastfertigung. Ne? Das.
Ja, muss man nach Österreich gehen, da sind es 12.
Oh, Tim macht Serienproduktion, ne?
Ja. Ja, das ist schon gut. Ich meine, zum Beispiel Martin Huber oder Salzburger Messerschmiede, die verdienen halt schon viel Geld damit, ne? Die sind ja wir machen das hauptberuflich und da fließt natürlich auch viel Geld durch Kurse rein.
Ja.
Das ist auch ein großes Thema in der Szene. Kurse geben. Wann bist du ready dafür? Wie viel verlangst du? Ja, das ist auch so
ein Thema. Boah, ja, das ist auch bestimmt ein brisantes Thema, oder?
Ja, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Wir hatten schon mal eine Frage im Podcast, wie das ist, wenn man dann irgendwie oder da hatte einer mal vor, direkt Messerkurse zu geben und Messer zu verkaufen, obwohl jetzt noch nicht so viel Praxiserfahrung da war. Mhm. Wurde erst angefangen mit Messer machen. Und wenn man das ist dann immer so ein schwieriger Punkt, finde ich, wenn man das dann direkt als Ziel hat, ist es jetzt auch nicht so. geil, ne? Man muss ja erstmal Spaß an dem haben, was man macht, und dann geht es ja von nach und nach. Vielleicht taugt es einem auch nicht, oder vielleicht hat man da keinen Spaß dran, Kurse zu geben. Das ist ja auch so ein Ding. Da ist nicht jeder gleich, ne? Da muss man auch Bock dazu haben und das den Leuten beibringen wollen, oder keine Ahnung, das ist ja auch jeder anders.
Ja, du musst es halt auch vernünftig beibringen können, ne? Das
stimmt.
Ist halt, ja, das kommt halt auch noch dazu. Ich meine, Lust haben kannst du da so viel du willst. Aber wenn du es halt nicht vernünftig weitergeben kannst, bringt es halt keinem was, ne?
Ja, klar. Das auf jeden Fall.
Das war bei dir übrigens nicht so der Fall. Ich konnte da sehr viel mitnehmen und hab das.
Es war sehr angenehm und reibungslos auch irgendwie, ne? Also es lief sehr, sehr, sehr rund. Ich hatte nicht irgendwo das Gefühl, dass mal irgendwie groß Stillstand war. Und die Arbeitszeit hat, also es war auch immer gute Laune, ne? Mein Opa hat immer gesagt, musst zusehen, dass du mit dem Pfeifen an die Arbeit kommst. Und das war an beiden Tagen durchgehend, oder in beiden der anderthalb Tage, durchgehend der Fall. Also die Stimmung war immer gut, die Arbeit war immer, hat immer Spaß gemacht. Natürlich gab es immer mal wieder so Punkte, okay, da muss man jetzt mal eben gucken, ne? Aber es war nie irgendwie das Gefühl, dass man da jetzt gerade so rat- und tatlos steht, ne? So, und das ist, das war.
Also du hattest mal eine kurze Phase, wo du am Hadern warst, und dann habe ich dich ein bisschen als Versuchskaninchen benutzt, und dann hast du auch funktioniert.
Ja, genau. Da war ich halt so am Hin- und Herschwenken, ne, ob man da jetzt an dem Messingstück vorne, ob man das jetzt noch so im 45-Grad-Winkel mit so einer Phase noch zulaufen lässt oder ob man das halt einfach, ich sag mal, stumpf abschließt.
Ja.
Und da war ich halt so, ja, weiß ich nicht, ne, irgendwie die Idee finde ich irgendwie ganz gut. Weiß jetzt nicht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ben, was sagst du denn? Ja, ist deine Entscheidung. Aber mach mal, so nach dem Motto, ne?
Ja, das und war dann, der genaue Wortlaut.
Und dann habe ich gesagt so, ja, komm, scheiß drauf, ne? Habt ihr dann ja, glaube ich, noch gesagt, Benne, so, wenn ich das Ding jetzt an den Schlaf halte, dann ist vorbei, da muss ich durchziehen. Mhm. Ne, schon nur für den ersten Millimeter, dann ist vorbei, dann muss ich rein. Und ja, ich denke, die Intuition, das zu tun, hat dann doch zu einem guten Ergebnis geführt.
Genau, du hast praktisch dann vorne auch den Bolster so angefasst wie der Rest vom Griff.
Genau.
Ich hab euch ja ein Messer gezeigt, wo ich ja die Konstruktion auch so gemacht habe und den Bolster ja vorne praktisch 90 Grad gelassen und dann mit Filework aber. Und dann hast du überlegt natürlich, weil ich hatte einen anderen Griff da liegen, noch einen Frame-Handle-Griff, der ist dann natürlich vorne auch angefasst, ob du das dann auch so anfassen willst. Und es hat immer dann dieses 50-50-Ding. Mach ich's? Und dann 10 Minuten später guckst drauf, Scheiße, hätte ich es doch nicht gemacht oder war eine gute Entscheidung. Das hat man ja oft beim Messer machen oder bei generellen Designentscheidungen. Ja,
generell im schaffenden Handwerk, ne? Wenn du halt am Ende des Tages irgendwie einen Möbel oder so erschaffst, das ist halt die gleiche Frage.
Ja, klar. Ja. Und dann hat es ganz gut funktioniert. Du hast dann die Phase genau bis zum Mikata gemacht, dass sie genau da aufhört. Und das hat super funktioniert. Und dann hat es Daniel auch gemacht und ich werde es wahrscheinlich dann auch für die zukünftigen Sachen übernehmen, weil ich habe es mir auch schon oft überlegt.
Aber nie getraut. Hey.
Boah, da bin ich ja sogar da Influencer gewesen. Nicht nur auf Social Media.
Nein.
Erzählt er jetzt wieder eine Woche von.
Also ja, ich habe jeden Morgen kommt jetzt eine Sprachnachricht. Boah, kannst du dich noch erinnern? Am Samstag da?
Als wäre es gestern gewesen. Oh, ja.
Träume ich jetzt noch von.
Ja, aber das sind auch immer so Sachen, wo man sich halt gerne auch zurückerinnert, ne? Wo halt witzig waren.
Voll.
Oder interessant waren. Oder diese eine Entscheidung, wo es dann doch ein bisschen besser noch gemacht hat. Ja. Seine Sache. Genau. Ich mein, hat auch alles, ja,
sag. Generell das Coole bei diesen Kursen ist ja sowieso, dass ja jeder auch irgendwie anders arbeitet. Und deswegen kann man auch mehrere Kurse woanders machen und immer noch irgendwas mitnehmen. Also ich habe einen Kunden, der irgendwie schon 10 oder 12 Kurse gemacht hat, überall in Deutschland und Umgebung. Und finde es halt immer wieder geil, weil jeder halt andere Maschinen hat, jeder geht da irgendwie anders ran und so. Und der ist ja auch immer super happy.
richtig krass. 12 Kurse, ey. Ich glaube schon auch, dass du da auch als Messermacher selber
voll
noch andere Sachen mitnehmen
auf
kannst.
Jeden ne? Fall,
wenn du da ja zum Beispiel zu anderen Leuten gehst, es gibt ja Leute, oder ich habe ja auch schon gemacht, bei dir in Salzburg und so, da immer mal wieder was anderes sehen. Bei dir habe ich diese Dowel-Konstruktion abgeschaut,
ja,
wo wir jetzt auch gemacht haben und auch gut funktioniert hat für das, dass ich die erst zweimal gebaut habe. Gibt es ja auch viele Fettnäpfchen, wo man reintreten kann, aber das hat auch ganz gut funktioniert. Bis auf ein paar Last-Minute-Entscheidungen, wo vielleicht der Holztübel ein bisschen zu lang war und da muss doch mit Epoxy dran abgeschnitten werden, aber hey, wir reden ja nicht drüber. Aber so kommt es dann halt, ne? Das führt dann alles zum Ergebnis und hat super funktioniert. Ihr habt beide zum ersten Mal gefräst auch, ne? An der Fräse. Muss man ja auch sagen. Ihr habt dann.
Ja, Tim ja, glaube ich, nicht, oder?
Also so nur manuellen.
Ja. Ja, doch, ja. Das schon.
Manuell, das ja.
Okay. Aber Daniel zum Beispiel nicht.
Ich habe von deinen ganzen Werkzeugen, die da waren, eigentlich. Oder von den Maschinen.
Ja, klar.
Vorher noch nichts auch großartig benutzt.
Ja, die stehen ja normalerweise nicht in einem Keller rum, das stimmt schon.
Wobei doch, ich glaube, irgendwann in der Schule hatten wir mal so einen Werktag. Und da habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo mit einer Bandsäge gearbeitet. Aber das ist,
okay,
lass das entspannt 15 Jahre her sein. Oder wenn nicht sogar noch länger. Also.
Ja, der Tim hat auch gleich gefragt, wo ist denn die Bandsäge? Ne? Und dann sage ich, ja, die hängt da an der Wand. Und dann hat er natürlich gedacht, als Schreiner, da steht irgendwie eine auf dem Tisch oder so eine klassische Bandsäge, wie man sie halt kennt. Ne? Ja. Aber das war...
die Bandsäge, die ich kenne, die hat das Band von der ist halt so breit wie die Messer, ne? Die wir jetzt gemacht haben.
Ja, klar.
Auch so 50, 55 Millimeter Bandbreite und das Band ist halt auch nicht so wie bei deiner jetzt irgendwie 50, 60 Zentimeter oder was, ne? Mhm. Sondern das sind halt eher so 2, 3 Meter, ne? Bandlänge.
Ja, ja, ja. Die braucht wahrscheinlich erst mal eine halbe Minute, bis die anläuft oder so.
Ja, es kommt aufs Alter an, ne? Also.
Ja, stimmt.
Aber da habe ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, die alten Schätzchen, die noch, also in einer Firma, in der ich gearbeitet hatte, hatten wir eine Bandsäge, die war von 1930 oder so und die ist gelaufen wie ein Döttgen, ne? Das war so geil. Also die hat wirklich gar keine Mucken gemacht. Die hat zwar einen Moment gebraucht, ne? Die hast du angemacht und dann hast du halt der richtig beim Anlaufen zugesehen und zugehört, ne? Wie dann so wupp, wupp, wupp und dann immer schneller wurde. Aber die hat, boah, das war so geil, die ist so sauber und so klar gelaufen. Ja. Das war ein Traum. Da hatte ich in einer anderen Firma eine hochmoderne, die war scheiße. Ne? Also das ist tatsächlich echt, eine gute Bandsäge ist Gold wert. Das ist so.
Glaube ich. Ja. Das glaube ich auf jeden Fall. Dass du, die wurde, war auch einfach eine andere Fertigungsmentalität damals auch teilweise. Ne?
Oder ich würde sagen, sie war nachhaltiger.
Ja, glaube ich. Allein schon, wenn die auch noch mehr Masse mitbringen als neuere Bandsägen. Ne? Da gibt es diese, ich weiß nicht, Jimmy DeResta, ob der euch was sagt auf YouTube. Tim, glaube ich schon, gell?
Ja, ja. Sehen?
Der hat auch vor Jahren so eine alte, riesige Bandsäge mal restauriert. Da hat er sich so ein Podest machen müssen, damit er da hoch genug war, weil früher standen die halt auch im Boden drin, ne? Ja. Mit diesen großen Rädern. Ja.
Das war noch krasse
damit du
Teile,
da ja, sägen kannst und so. Ja. Das, ey, das, bis die an, also wenn die immer anläuft mit diesen riesen Rädern, das sieht auch so crazy aus. Die hatten ja auch kaum irgendwelchen Schutz oder so damals, ne? Die liefen da einfach frei in der Gegend rum.
Ja, da wurde die Firma noch um die Bandsäge gebaut.
Ne? Ja, so ähnlich, ja.
Das war schon krass.
Habe ich, glaube auch mal nur noch kurz im Podcast erzählt. Das ist schon länger her. Ich habe mal eine Zeit lang so einen YouTube-Kanal verfolgt, der wo so ein altes Segelschiff, so eine Segeljacht wieder aufgebaut hat. Samson Boat Co. hieß es, glaube ich, auf YouTube. Oder den Kanal gibt es immer noch. Jetzt segelt er mit der Yacht um die Welt. Und damals hat er die aufgebaut, hat die, glaube ich, für $1 oder so gekauft, was für da übrig war. Und dann halt auch die ganzen Rahmenteile und so neu gemacht und das muss ja alles so einer gewissen Linie folgen um den Schiffsrumpf rum.
Ja.
Und dann hat er sich auch so eine Schiffsbauer-Bandsäge gekauft, wo du halt im Sägen den Winkel verstellen kannst von deinem Sägeblatt.
Oh, geil.
Damit du dann halt den Bogen mitschneiden kannst, weißt? Weil du musst ja dann, die müssen oben einen anderen Winkel haben als unten und so. Ja. Das ist crazy. Dann auch halb im Boden drin und dann einer stand immer an dem Rad, wo dann die Winkelanzeige war und waren die Winkel so drauf gezeichnet auf dem Stück Holz und so. Das fand ich so faszinierend, ey. Richtig krass.
Ja, Bootsbau ist schon eine wilde Nummer auf jeden Fall. Ja.
Glaub ich.
Das hätte ich auch gerne mal gemacht, tatsächlich. Weil das ist ja primär Zimmermannshandwerk. Ich war im Yachtinnenausbau. Das ist eine andere Sache als Bootsbau. Aber da, um nur mal so eine Vorstellung zu geben, also ihr arbeitet ja schon extrem hochpräzise bei den Messern, ne? Die müssen ja auch, also ne, das muss ja auch bestimmt auf einer gewissen Dicke auslaufen. Und dann eure Präzision ist ja mittlerweile dann auch Gefühlssache, sag ich mal. Ne, ihr wisst halt, ihr habt halt so ein Gefühl, wann das passt. Und bei uns im Yachtinnenausbau, da hatten wir für eine Yacht eine Schrankwand, die war 6 Meter lang und die musste auf ein Zehntel genau auslaufen, auf 6 Meter. Ne? Und das ist halt, das war wirklich Präzisionsarbeiten, Königsdisziplin. Ne? Das war schon echt ein anderes Level.
Das ist schon für 6 Meter ist es eine crazy Toleranz.
Ja.
Vor allem mit Holz.
Ja.
Stark. Ey Jungs, ich würde sagen, das war eine gute Session. Wir sind bei so 1/4 Stunde angelangt. Wenn ihr Bock habt.
Schon wieder.
Wenn ihr Bock habt, können wir noch ein bisschen Aftershow machen. Tim und ich labern da noch ein bisschen abseits vom Messer machen. Falls ihr das hören wollt da draußen, könnt ihr uns gerne auf Patreon supporten. Da könnt ihr die Aftershow und die Hauptfolge immer einen Tag früher hören für 2 Euro im Monat. Ansonsten könnt ihr uns gerne bewerten und einen Kommentar da lassen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Genau. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Nochmal vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann haut ihr noch habt ihr auch noch schon einen guten Abend und eine schöne Woche und ihr da draußen natürlich auch, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut.
Haut rein.
Ciao.
So, tschüss. Ciao.